Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Wenn Ende des 19. Jahrhunderts ein hochbegabter, aber mittelloser junger Arzt in Wien ein 20-jähriges, kluges und schönes Mädchen liebt, das weit weg bei Hamburg lebt, so kann das zu einer umfangreichen Korrespondenz führen. Sigmund Freud und Martha Bernays schrieben sich zwischen 1882 und 86 etwa 1500 Briefe. Der erste von insgesamt 5 Bänden ist bereits veröffentlicht, Titel »Sei mein, wie ich mir's denke«. Die Psychoanalytikerin Ilse Grubrich-Simitis ist Mitherausgeberin dieser 5 Bände. Warum diese Briefe ein neues Bild zeichnen vom Begründer der Psychoanalyse, aber auch von Martha Bernays, seiner späteren Frau, davon erzählt sie nun anhand von Briefzitaten im Gespräch mit Angelika Schett.
Frau Grubrich-Simitis, Sie haben mit den anderen Herausgebern diesem Freud-Band den Titel gegeben, sei mein, wie ich es mir denke. Was für ein unglaublicher Anspruch an einen anderen Menschen. Und gleichzeitig ist da auch was Verzweifeltes, Rührendes und auch sehr Verständliches drin, wenn nämlich jemand einen anderen liebt. In dem Fall handelt es sich um Sigmund Freud. Das war jetzt meine Spekulation. Was ging Ihnen so durch den Kopf, als Sie diesen Titel wählten?
Also zunächst mal haben wir überlegt, dass es ganz schön wäre, für diese 5 Bände je ein Zitat aus einem Brief des jeweiligen Bandes als Titel zu haben, weil ja einfach Band 1 bis 5 sehr langweilig ist. Und der Versuch, das war schwierig, ist gewesen, ob wir etwas von dem Drama dieser Beziehungs- und dieser Beziehungsentwicklung von Band 1 bis Band 5 einfangen könnten in diesen Titeln. Und es ist in der Tat so, und das ist im ersten Band wirklich dominant, dass Freud zunächst versucht hat, Martha Bernays nach seinem Bild der Frau, die er haben sollte, zu gestalten. Diesen Versuch, der wird stürmisch unternommen, auch etwas tyrannisch. Und zunächst ist sie sehr schüchtern und noch sehr wenig selbstbewusst. Und das verändert sich schon im Laufe des ersten Bandes und dann noch viel mehr in den weiteren Bänden, dass sie nämlich eine mit ihren 20 Jahren zu Beginn ganz erstaunlich selbstständige, unabhängige und gleichzeitig unglaublich menschliche Person ist und über unendlich viele Krisen, schwere Krisen, die fast zum Abbruch führen, schließlich am Ende Freud verstehen kann, dass sie so, wie sie ist, genau die richtige Frau für ihn ist und auch in ihrer Unabhängigkeit und ihrer Selbstständigkeit und in ihrem Vermögen ihm eine Basis zu geben, ihm, der doch sehr gefährdet war. Und der letzte Band heißt eben, dich so zu haben, wie du bist.
Wir widmen uns heute mal dem ersten Band, der ja auch erst zu haben ist. Die anderen kommen ja noch. Sei mein, wie ich es mir denke. Sie haben es jetzt so beschrieben. Martha Bernays ist so die unabhängige, unabhängigere, fast schon reifere, könnte man sagen, und eher so eben der Verzweifelte, der Gequälte, aber auch der Liebende. Die Aussage, sei mein, wie ich es mir denke, soll jetzt vielleicht nicht so daherkommen, als könnte man sie nur abwerten. Die hat ja auch was Mutiges, das überhaupt jemandem so zu sagen, finde ich.
Man konnte sich vorstellen, dass Freud ein leidenschaftlicher Liebender war. Aber dass er so stürmisch liebt, leidenschaftlich liebt, und man muss sich auch klar machen, er ist zu Beginn 26 und ist fast noch ein bisschen spätadoleszent. Hat bis dahin mit einer kleinen pubertären Jugendliebe abgesehen, hat er sich für Mädchen nicht interessiert, sondern wirklich unerhört gearbeitet. Und sie ist die erste Liebe, große Liebe, und sofort stürmisch beginnt. Und insofern, er exponiert sich auch enorm und hofft, dass sie entsprechend liebend sein könnte, was sie zunächst nicht beantworten kann in dieser Leidenschaft.
Ich möchte kurz unterbrechen. Sie schreibt ja dann, sei froh, dass ich nicht ganz ebenso närrisch bin wie du. Ist ja eigentlich eine kalte Dusche.
Das ist relativ spät im ersten Band, dass sie das sagen kann. Also sie hat inzwischen verstanden und sehr früh verstanden, wie gefährdet er in dieser Phase seines Lebens tatsächlich war. Und wie närrisch auch. Stürmisch, hat auch viele Illusionen, was seine Möglichkeiten betrifft, auch seine beruflichen Möglichkeiten betrifft. Er ist zu der Zeit noch völlig ungesichert und weiß nicht, ob er einmal fähig sein wird, eine Familie zu gründen, was er sich so sehr wünschte. Und dieses auch närrisch sein, das hat sie gut gehalten und hat im Gleichzeitiges zugebilligt.
Sie schreiben im Vorwort, Frau Grubrich-Simitis, nicht nur der eroberungswillige und fähige junge Mann, stark wie ein Riese, sondern zugleich ein von äußerem Missgeschick niedergedrückter und überforderter, ein zerrissener, von Stimmungsschwankungen geplagter, ein suchtgefährdeter, ein hochgradig empfindsamer und verletzbarer, ein anderer freut als der bisher Bekannte.
Das denke ich schon. Und in der ersten Auswahl, die es von diesen Briefen gegeben hat, eine kleine Auswahl, 97 Briefe von mehr als 1500 Briefen insgesamt, die zeigt ihn eher von der Seite, wie man ihn später kennt, als den souveränen Schriftsteller, als den großen Beobachter, als den Hochgebildeten und nicht als den Zerrissenen, als der er, also in der ungekürzten Edition der Brautbriefe, zum ersten Mal in diesem Umfang wirklich erscheint.
Wenn wir darüber sprechen, ist es ja auch unweigerlich, dass wir mal das ein bisschen verbindlich machen mit Texten. Und zwar, da fragt Freud in einem Brief vom 26. August 1882, schreibt er an Martha.
Und nun eine tragische, ernste Frage. Antworte mir auf Ehre und Gewissen. Hast du mich am letzten Donnerstag, vorgestern, vormittags zwischen 10:30 und 11:30 etwa zufällig nicht lieb gehabt, dich ungewöhnlich stark über mich geärgert oder warst du mir gar untreu, wie die Lieder singen? Wozu diese abgeschmackt feierliche Beschwörung, wirst du fragen? Nun, höre, ich sehe da eine gute Gelegenheit, einem Aberglauben den Garaus zu machen, besonders da uns so viel Geheimnisvolles bereits passiert ist. Donnerstag zur bezeichneten Stunde brach mir die Lötstelle an deinem Ringlein, dort, wo die liebe Perle eingesetzt ist. Ich muss sagen, mir wurde gar nicht schwer ums Herz. Ich wurde nicht von Ahnungen ergriffen, dass dieses Verlöbnis kein gutes Ende nehmen würde. Kein schwarzer Verdacht, dass du eben jetzt beschäftigt seist, mein Bild aus deinem Herzen zu reißen, stieg in mir.
Also, wenn man jetzt vielleicht mit Ihrem psychoanalytischen Blick denken würde, würde man denken, gerade in dieser Verneinung liegt ja, dass er etwa das befürchtet, erstens. Und zweitens schreibt sie ja dann sehr apart zurück, völlig cool, sie haben in der Zeit ein Stück Kuchen gegessen. Wie finden wir denn das?
Er hatte eine Tendenz, auch später noch, zu Aberglaubens zu viel gesagt, aber bestimmte Zusammenhänge für möglich zu halten und hat gleichzeitig eine ironische Beziehung zu dieser Tendenz gehabt. Übrigens auch in diesem Brief. Er nimmt es auch nicht ganz ernst, dass also das Zerbrechen dieses Verlobungsrings bedeuten könnte, die Verlobung wird auch zerbrechen. Im späteren Band, die Perle dieses Rings geht verloren und da kann er sehr amüsant schreiben, seit das mit dem Kuchenessen war, ist er diesen Aberglauben los.
Was Sie jetzt gerade gesagt haben, nämlich, dass er das ja auch immer ein bisschen ironisiert, ist ja bei allen Dingen. Also Freud ist ja nicht einer, der einfach so geradeaus schreibt und etwa nicht wüsste, was er da schreibt, sondern auch in diesen wilden Beteuerungen. Immer wieder nimmt er das ja auch etwas zurück, während sie auf eine kluge Art geradliniger wirkt. Man muss natürlich noch etwas dazu sagen, dass Freuds Zerrissenheit ja auch damit zu tun hatte, dass er nicht in einer wahnsinnig komfortablen Situation damals sich befand, und zwar auch rein materiell. Also der war ja wirklich schlecht dran und er war ja offenbar auch von ihrer Familie nicht so unglaublich akzeptiert, was er denen ja auch übel nahm.
Das stimmt. Man hat bisher immer schon gewusst, dass diese Armut seiner Kindheit und Jugend etwas unglaublich Lastendes war. Aber was das wirklich konkret bedeutet hat, und deshalb ist es ein unglaublich wertvolles historisches Dokument, das kann man erst durch die kontinuierliche Lektüre der Brautbriefe mitbekommen, wo er genau beschreibt das unglaubliche Elend in seiner Herkunftsfamilie, wo der Vater eben fast durchgehend kein Geld mehr verdienen konnte, im Grunde bettelarm waren und teils auch hungerten. Es gab keine sozialen Sicherungssysteme in dieser Zeit. Also was das für Freud bedeutet hat und wie sehr das diese Jugend überschattet hat, das wissen wir erst jetzt.
Da gibt es in diesem Band auch unendlich berührende Passagen. Da schreibt er am 22. November 1982 das Leben in kleinen Zahlen. Und das macht er für viele Tage. Und das schreibt er ihr in einem Brief.
Mein Martchen, ich esse draußen und verbringe den ganzen Tag von 8 bis 6, mit Ausnahme von 12 bis 1 auf der Klinik. Aber ich bin ein Verschwender und muss mich unter Überwachung stellen. Daher biete ich dir mein Geld zur Aufbewahrung an, bis ich es bedarf. Wir haben einen so dringenden Grund, mehr uns zu sehen, wie damals am Abend in Wandsbek. Überdies führe ich Buch über meine Ausgaben und liefere dir wöchentlich den Bericht ab. Ist das nicht gut? Freitag, 17. November. Geliehen, 1 Gulden. Mittag, 66 Kreuzer. Zigarren, 26 Kreuzer. Post nach England, 40 Kreuzer. Schokolade, 10 Kreuzer. Sperrgeld, 10 Kreuzer. Wie das schmilzt.
Er bittet sie ja sozusagen darum, sein Geld zu verwalten, was sie ablehnt. Sehr klar, auch trocken ablehnt eigentlich. Es gab, das wird auch in den zukünftigen Bänden noch deutlicher, er hatte Freunde und Mentoren, die ihm Geld liehen. Er war in der ganzen Zeit mehr oder weniger hoch verschuldet. Und da gibt's also zum Beispiel in der Beziehung zu Josef Breuer, diesem wunderbaren 15 Jahre älteren Mentor, Breuer findet auch, dass er etwas sorgfältiger mit dem Geld umgehen müsste, was Freud unglaublich kränkt natürlich. Aber da gab's in dieser unglaublich spartanischen Zeit, gab's dann auch manchmal eine Lust, mal gut essen zu gehen, in Paris zum Beispiel, mit schlechtem Gewissen anschließend.
Sie sagten, sie lehnt das ab und sie lehnt das, finde ich, auch ziemlich charmant ab. Sie schreibt nämlich,
armer, abgebrannter Schatz. Weißt du, die neue Institution ist nicht auf Dauer durchzuführen. Ich bin durch Mamas Unwohlsein wie mit Ketten ans Haus gebunden und es kann vorkommen, dass du im Besitz eines Schatzes dennoch mit leeren Händen oder Taschen dastehst. Glaubst du nicht auch? Deine Statistik des Elends hat etwas Tragikomisches. Ich grüße dich, Liebster, und hoffe, dich bald zu sehen. Deine Martha.
Es ist lieb, aber auch irgendwie cool abgewehrt.
Da war sie ganz realistisch. Ihr Realismus gibt einen Ton auch in den ganzen 5 Bänden. Sie behütet ihn auch, sie ermahnt ihn, sie regelt viele praktische Dinge für ihn. Sie setzt auch Grenzen, wenn nötig. Und er hat, glaube ich, zunehmend verstanden, wie gut das ist.
Es gibt noch eine Stelle, die auch etwas mit dieser engen finanziellen Situation zu tun hat. Und da gibt es noch etwas, was mir aufgefallen ist beim Lesen dieser Briefe. Da bekommt es nämlich fast etwas wie bei Schneewittchen und den 7 Zwergen. Und zwar ist das die Stelle, da beklagt er die Armut, aber er will eigentlich darauf hinaus, dass man ja auch nicht viel mehr braucht, außer einander lieb zu haben. Und das schreibt er wirklich auf eine sehr spezielle Art. Er schreibt nämlich,
oh, mein teures Madchen, wie arm sind wir, wenn wir mitteilen sollten, wir wollen miteinander leben und sie fragen uns, was bringt ihr dazu mit? Nichts, nichts, als dass wir einander lieb haben. Und sonst nichts. Wir brauchen doch 2, 3 Zimmerchen, um darin zu wohnen und zu essen und einen Gast zu empfangen und einen Herd, auf dem das Feuer für die Mahlzeiten nicht ausgeht. Und was da alles drinnen sein soll, Tische und Stühle, Betten, Spiegel, eine Uhr, die die Glücklichen an den Lauf der Zeit erinnert, ein Lehnstuhl für eine Stunde behaglicher Träumerei, Teppiche, damit die Hausfrau leicht den Boden reinhalten kann, Wäsche mit zierlichen Bändern gebunden im Kasten und Kleidchen von neuem Schnitt und Hüte mit künstlichen Blumen, Bilder an der Wand, Gläser für alltägliches Wasser und festlichen Wein, Teller und Schüsseln, eine kleine Vorratskammer, wenn uns plötzlich der Hunger oder ein Gast überfällt, ein großer Schlüsselbund, der hörbar klirren muss, und es gibt so viel, woran man sich freuen kann. Die Bücherei und das Nähtischchen und die vertrauliche Lampe und alles muss in gutem Stand gehalten werden, sonst kränkt sich die Hausfrau, die ihr Herz in kleine Stückchen geteilt hat, für jedes Geräte eines. Sollen wir unser Herz an so kleine Dinge hängen? Solange nicht ein großes Schicksal an die stille Tür pocht? Ja, und ohne Bedenken.
Was für eine Passage.
Er war mehr Ironiker als Idylliker und er spielte ja auf das große Schicksal an, was er im Grunde schon ahnte mit dieser Begabung, die er hatte, dass da was kommen würde, was weit über dieses Idyll hinausgeht. Ich glaube, unsere Gefahr ist jetzt ein bisschen, als spiegelte sich darin auch Martha Bernays, dass wir unterschätzen, und das ist wirklich sehr neu an der ungekürzten Ausgabe der Brautbriefe, Martha Bernays war wirklich immer wieder eine ganz wichtige intellektuelle Partnerin für Freud in dieser Zeit. Das war später anders, wo sie sich dann daraus mehr zurückgezogen hat. Aber wenn man zum Beispiel nachschaut, was gibt es an Keimen psychoanalytischer Begriffe in diesen Briefen, die ja 10 Jahre vor den Studien über Hysterie, 15 Jahre vor der Traumdeutung, als den beiden Urbüchern der Psychoanalyse sind, was gibt es da schon? Und da gibt es eine ganze Menge, wenn auch nur, wie gesagt, in Andeutung. Und sehr viel geht von ihr aus. Es ist nirgendwo noch vom Begriff des Unbewussten die Rede, aber Eigenschaftswort und Adverb unbewusst kommt vor, und zwar in ihren Briefen. und zwar durchaus in einem vorpsychoanalytischen Sinne, nicht im einfach beschreibenden Sinne wie früher schon, sondern wirklich in einem analytischen Sinne. Es ist etwas, was wirksam ist, wovon man aber nicht bewusst etwas weiß. An einer Stelle beschreibt sie eine unbewusste Identifizierung, so würden wir heute sagen, mit Freud. Man kann sich fragen, woher hat sie das? Lag das nur einfach in der Luft? Aber sie war, wenngleich eine Frau, die keine Ausbildung hatte, sie war eine sehr gebildete Frau und sie hat Jean-Paul gelesen. Und bei Jean-Paul gibt es in der Vorschule der Ästhetik so eine Art erster Theorie des Unbewussten. Kein Mensch hat das je beschrieben, der bisherigen Biografen, der bisherigen Beschreiber, dass das ein intellektueller Dialog war und dass Freud das auch wollte. Er sagte, er will eine Mitarbeiterin in den ernstesten Dingen. Und die ernstesten Dinge war für ihn natürlich die Arbeit.
Was ich daran eben spannend finde, ist, dass es eben auch dann diese Passagen gibt. Das eine schließt das andere ja nicht aus.
Überhaupt nicht. Nur man würde eher das eine erwarten als das andere. Das andere kam bisher einfach nicht vor, was ein großes Unrecht eigentlich auch ist.
Es gibt eine Stelle von Martha Barnes, die das, finde ich, auch ein bisschen zeigt, was Sie gerade beschrieben haben, und zwar, als er sie auch so bedrängt, sie solle sich zu ihm bekennen und voll an seiner Seite sein und sich nicht von Herkunftsfamilie und so weiter von ihm ablenken lassen, die ihm eben nicht nur wohlgesonnen war, war nicht solvent und vielleicht auch nicht das, was die sich vorgestellt haben für ihre Tochter. Und er will sie sicher und schreibt ihr das auch, und da schreibt sie etwas, was jetzt eben in diese Richtung gehen könnte. Sie schreibt nämlich:
Es lauert in mir, in den süßesten, vertraulichsten Momenten, ein Etwas, das mir Rückhalt gebietet. Ein schreckliches Etwas, für das ich nichts kann.
Das finde ich noch speziell, dass sie sich erstens traut, das überhaupt zu merken und dann noch so formulieren kann. Das ist ja offensichtlich ein Mensch, der sich nicht blenden lässt, wenn ich das jetzt mal so formulieren darf, so von der Schönheit der Liebesgefühle, sondern immer noch für sich einen inneren Raum hat für das andere.
Sie ist eine Naturbegabung, glaube ich. Sie hat ein unglaubliches psychologisches Gespür und gleichzeitig die Fähigkeit, das zu formulieren. Und an der Stelle schreibt sie, glaube ich, rückblickend auf seine Briefe des davorliegenden Jahres. Und es tut ihr auf einmal so leid und sie versteht so gut, warum er oft so unglücklich ist, weil er so viel eindeutiger liebt, als sie das kann. Das ist eine selbstanalytische Passage, finde ich, wo sie sagt, was ist in mir, was hindert mich daran, in diesen vertrautesten Momenten mich wirklich öffnen zu können. Sie hat das im Laufe der Verlobungszeit überwinden können. Am Anfang war das vielleicht sogar eine Hilfe für sie, weil er so dominant war. Und das reflektiert sie auch.
Das reflektiert sie auch. Und es scheint ja so, dass er fast der Verwundbarere ist, zumindest jetzt in diesem Band. Sie scheint irgendwie doch in stabileren Verhältnissen zu leben als er. Und er ist im Grunde viel abhängiger. Oder zumindest wirkt es so.
Ist tatsächlich so, denke ich. Er hat sich vorher nie auf eine so enge Beziehung eingelassen. Und jetzt zum ersten Mal ist er enorm exponiert. Sie hat vorher Hof gehalten, hatte viele Verehrer, war eine begehrte Partie sozusagen in Wien, bevor sie nach Hamburg zog, und hat erst langsam angefangen, sich wirklich auf diese Beziehung einzulassen. Insofern, für ihn war die Trennung noch viel schwieriger. 4 Jahre auszuhalten in einer Beziehung, die viel zu früh getrennt worden ist. Die haben nur ein paar Monate Zeit gehabt, sich persönlich ein bisschen kennenzulernen. Und dann war dieser Abgrund der Trennung. Und es war noch keine wirkliche Vertrauensbasis da. Aber wie Sie sagen, damit hat sie viel besser umgehen können als er.
Das ist ja auch wahrscheinlich das, was einen heute in gewisser Weise ja tief beeindruckt, dass da zwei Menschen über doch ziemlich lange Zeit, über Jahre hindurch, sich seelisch, wenn man das überhaupt mal so nennen will, zunehmend mehr vertrauen und das alles in Briefform einander mitteilten. Kann man sagen, das ist auch von einem ganz bestimmten geschichtlichen Wert, weil diese Art des Kontaktes heute ja auch so nicht mehr denkbar wäre.
Diese Art von intensivster einander zugewandt sein. Also diese ausschließliche, über Jahre durchgehaltene, intensivste Beziehung, die schriftlich eigentlich gelebt wird, mehr als wirklich, dass die beiden ermöglicht hat, auch wirklich Personen zu werden, im ganz umschriebenen und auch starken Sinne. Seine Education sentimentale wechselseitig, dass so etwas heute eben eigentlich nicht mehr vorstellbar ist.
Freud selber hat nur, wenn es zugunsten der Psychoanalyse war, etwas von sich preisgegeben, aber es war ja nicht jemand, der fand, man muss sich so nach außen zeigen. Die Psychoanalyse selber ist ja auch eine zurückhaltende Angelegenheit. viel Diskretion ist eigentlich angemessen. Und nun ist das ja unendlich indiskret, deren Briefe zu lesen, eigentlich. Auch wenn es spannend ist und toll und alles. Da Sie ja auch als Psychoanalytikerin arbeiten, kann man ja fragen, was hat das für Sie bedeutet, das alles zu veröffentlichen? Also zu lesen erstmal und dann zu veröffentlichen.
Freud war absolut gegen Veröffentlichung von Briefen, hat ein ganz deutliches und scharfes Bedürfnis nach Privatheit gehabt, was etwas Schönes und Wichtiges ist. Auch für die Psychoanalyse etwas Schönes und Wichtiges ist. Die Originale der Briefe liegen heute in der Library of Congress in Washington und sind dort in der Manuscript Division für jedermann zugänglich. Das heißt nicht die Originale, sondern die Filme der Originale. Und es gibt an der University of Essex in England auch eine Teiltranskription, die zum Teil schon sehr ungut ausgebeutet worden ist. Also man kann, wenn man bestimmte Einzelbriefe Freuds ohne Kontext präsentiert, kann man ihn daran aufspießen. Also die vollständige Publikation ist auch der Versuch, das zumindest zu erschweren, weil dann der Leser, und der sich dafür interessiert, nachgucken kann, Moment mal, in welchem Kontext steht der Brief. Also insofern haben wir nicht mehr entschieden, das öffentlich zu machen oder nicht. Diese Entscheidung ist eigentlich schon gefallen in dem Moment, wo die Dokumente nach Washington gekommen sind und dort geöffnet worden sind, was seit 2000 der Fall ist.
Sie haben von ihr gesprochen, von Martha Berners, die eben auf einer etwas anderen Ebene liebte, wenn man das mal so sagen kann. Und wie klug sie auch das Widersprüchliche schon sagen konnte, ist zum Beispiel in einer Überschrift, da schreibt sie nämlich:
Mein guter, liebster, bester, unangenehmer, unausstehlicher Freund, mein sanfter, nachgiebiger Tyrann, mein Sigi.
Der Freud, der aus diesen Briefen vor uns erscheint, ist ein nicht idealer Freud. Mit ganz vielen Seiten, eine hochkomplexe Figur, sehr faszinierend, viel faszinierender, als wenn er ideal gewesen wäre. Und sie hat das gesehen und mit dieser Anrede klargemacht, du darfst das sein, du darfst so sein.
Also im Grunde genommen konnte er sich dann mit einer solchen Anrede eigentlich ganz sicher zurücklehnen.
Ja, er nimmt nicht Stellung dazu, aber ich denke, er hat sich gefreut, dass er so sein darf, wie er war.
Es gab ja auch mal fast einen Bruch zwischen den beiden und da finde ich es auch ungeheuerlich, was er schreibt und wie sie reagiert. Also er schreibt:
Kannst du leugnen, Geliebte, dass du es bisher nicht getan hast, dass alle unsere Zwistigkeiten durch eine Reihe von Unentschiedenheiten und kleinen Feigheiten und Verheimlichungen entstanden sind? Und ist das ein so notwendiger Teil deines Wesens, dass du darum die Liebe zu mir opfern willst? Kannst du verlangen, dass ich dich lieb haben soll, wenn du die von mir so verachteten Charaktereigenschaften, die ich deiner Familie so übel nehme, zeigst? Erwartest du von meiner Konvenienz gegen dein Benehmen etwas anderes als augenblickliche Ruhe? Erwartest du davon ein inniges Zusammensein?
Das ist ja ein heftiger Vorwurf.
Das ist immer wieder die Anspielung auf den Anfang dieser Geschichte, wo er unglaublich vermisst hat, dass sie sich nicht sofort ganz hinter ihn gestellt hat und zu ihm sich bekannt hat. Das lag sicher in ihrer inneren Situation am Anfang der Liebesgeschichte. Es lag ein bisschen auch an der äußeren Situation. Die beiden hatten, was damals ganz ungewöhnlich war, sich heimlich verlobt. Sie haben sich also verlobt, ohne dass die Elterngeneration, das heißt Freuds Eltern und Marthas Mutter, die schon verwitwet war, davon wussten. Diese Geheimhaltung bedeutete aber, dass sie ihren Freunden gegenüber, ihrem großen Freundeskreis gegenüber, sich nicht klar zu ihm bekennen konnte. Also das war auch ein ungünstiger Beginn, was dieses Bedürfnis von Freud betraf, dass sie sofort und eindeutig ihn als ihre Number One installiert. Ja.
Wie sie reagiert, ist unglaublich. Sie schreibt ihm nämlich ein Gedicht und sie schreibt:
Pass auf, Geliebter, jetzt kommt aber etwas, das von deinem Mädchen vor und von dir nachempfunden werden soll. Die Lippen ruhen, der Liebste ist soweit. Er kann mich nicht mehr küssen, nicht mehr streicheln. Ich kann ins Ohr ihm nur kein Wort mehr schmeicheln, das ihm bezeigte meine heiße Liebe. Ich muss ihm alles aufs Papier hinmalen, das stets mit kecker Deutlichkeit geschrieben, wird oft missdeutet auch, und schafft mehr Schmerzen als Genügen. Keine kritische Sezierung damit vornehmen, mein Geliebter. Mir war heut den ganzen Tag so bang nach dir. Da ist das entstanden, Liebster. Und noch viel andere schwermütige Gedanken dazu.
Sie fühlt die Bedrohung, also die Bedrohung, dass er so wirklich fast ihr nahelegt, das geht nicht mehr mit uns, und reagiert so.
Das Gute ist, er kann das dann wiederum aufnehmen.
Mein süßes Kind, was soll ich tun, wenn auf so scharfe Auseinandersetzung so zarte Erwiderungen kommen? Ich kann ja nicht der Geliebten widerstehen, wenn sie mir so begegnet.
Das gehört zu dem Kontext, meine ich, wenn man manche Briefe, die er schreibt, die so auch rücksichtslos, enorm anspruchsvoll, selbstquälerisch, quälerisch sind, wenn sie die aushält und dabei bleibt, dass er das würdigen lernt.
Dieses sich so ungeschützt dem anderen mitteilen, das ist doch eigentlich ein ziemlich starker Gestus. Und hat das vielleicht auch etwas damit zu tun, dass Freud in dieser Zeit ja irgendwie nicht so jemanden hatte?
Er war einsam und das war die zentrale und eigentlich ausschließliche Beziehung, diese Intensität. Während sie doch Freundinnen hatte, wo es auch nicht so intensiv war, aber sie brauchte das auch nicht in dem Maße.
Was man sich jetzt noch fragen kann, ist, was hatte Freud doch für ein gutes Gespür in der Auswahl dieser Frau?
Dass er kapiert hat, dass dieses Selbstobjekt aus ihr zu machen, sei mein, wie ich mir es denke, dass das den Wert dieser Frau zerstört hätte, dass sie anders war und dass das gut war und dass sie das beide verstanden haben und dann leben konnten. Im Grunde erstaunlich, wenn man überlegt, dass dieser Mann, der so einer der großen Pioniere der Moderne geworden ist, dass der in diese Abgründe geschaut hat, diese Abgründe zum ersten Mal auch theoretisch zu erfassen versucht hat. Das konnte er ja eigentlich nur tun, wenn er die von sich selbst auch kannte. Dass es ein ständiges Hin und Her zwischen psychischer Normalität und psychischer Pathologie gibt, mit fließenden Übergängen, lebenslang. Dass er das von sich selber auch gekannt hat. Das müssen die Leute endlich mal lernen. Also die Leute, die immer noch an der Hagiographie Freuds hängen, die ihn eigentlich langweilig macht.
Martha Bernes bekommt so viel Profil in diesen Briefen, die man hier liest. Und sie ist ihm wirklich gewachsen. Warum ist die Frau dann nachher so weggerutscht, so blass geworden? Also in diesen Briefen ist sie das ja überhaupt nicht. Er ist ja dann der große Freud und sie die Mutter seiner Kinder und seine Frau, die ihm den Rücken frei hält.
Ich kann das auch nicht erklären eigentlich. Man muss sich vorstellen, sie hatte keine sehr stabile Gesundheit. Sie hat in relativ schneller Folge 6 Kinder zur Welt gebracht, deren Erziehung zu großen Stücken bei ihr lag. Sie hat diesen gastlichen Vielpersonenhaushalt gemanagt, eine riesige Arbeit. Und dass sie vielleicht so nüchtern und klar, wie sie auch war, gewusst hat, wir müssen Arbeitsteilung machen. Er schafft dieses Werk, was sie gut verstanden hat, glaube ich. Sie hat ihn sehr gut in seinen Zielsetzungen verstanden. Und sie, und das ist ihre Lebensarbeit. Ich weiß nicht, was von außen dazugekommen ist, von der Umwelt. Und da wundere ich mich auch, warum ist sie so vernachlässigt worden, kann man eigentlich sagen. Ich habe nur einen rührenden Brief von Paula Fichtel. Paula Fichtel war die Haushälterin, die sie von Wien mit nach London in die Emigration genommen haben. Und Martha hat ja bis 51 gelebt. Paula Fichtel schrieb mir einen Brief, es sei ein solches Unrecht, dass Frau Professor nirgendwo gewürdigt und beschrieben würde. Sie sei eine wunderbare Person. Da war sie schon tot, als sie den Brief schrieb. Sie war wie eine Mutter und sie hat diesen Haushalt in einer Weise beseelt auch. Also Paula Fichtel war betrübt, dass man Frau Professor nie näher mal angeschaut hat.
Was er jetzt mit diesen Briefen möglich wird. Sie haben ja jetzt nun schon alle Briefe gelesen, Frau Grubich-Simitis. Wenn wir jetzt mal noch so gucken, Freud, der die Psychoanalyse gegründet hat, entwickelt hat, und Freud, der große Liebende, gibt es da nicht etwas noch mit Blick darauf hin, dass in der Psychoanalyse ja vor allem Menschen zugehört wird, was Freud ja begonnen hat? Er hat ja gewollt, dass Menschen mal selber sagen, was mit ihnen ist. Hat das was zu tun auch mit seiner anderen Fähigkeit, nämlich seine Frau so zu lieben oder seine Verlobte?
Ich habe ja vorhin anzudeuten versucht, dass manche Keime oder Spuren, Frühspuren analytischer Konzepte in den Briefen zu entdecken sind. Und es gibt auch manche Analogien in der Beziehung der beiden zueinander, zu dem, was die psychoanalytische Beziehung zwischen Analytiker und Analysant betrifft. Also diese heute ja mehr und mehr ungewöhnlich werdende, unglaubliche Hinwendungskultur von einem Individuum zu einem anderen über einen langen Zeitraum in großer Regelmäßigkeit, in großer Zuverlässigkeit, die findet auch in diesen Briefen eine Analogie. Also diese Fähigkeit, ein anderes Individuum so ernst zu nehmen und so an seiner Entwicklung interessiert zu bleiben, so gut zuzuhören, ja, hat Ähnlichkeit.
Die Psychoanalytikerin Ilse Grubich-Simitis zum ersten Band der Brautbriefe von Sigmund Freud und Martha Bernays in einer Sendung von Angelika Schett.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.